Es ist Freitag, der 26. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er mal wieder mitreden darf, weil sonst verfolgt er uns meistens in seinem kleinen Duschradio. Der Mann, der verantwortlich zeichnet für Radiosendungen bzw. Podcasts, wie zum Beispiel All You Need Is Love für den Podcast Zeigler und Köster oder Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Jetzt habe ich den Nachnamen schon verraten, aber ich glaube, Sie wissen, von wem ich rede. Guten Morgen, Arndt Zeigler.
Grüß dich, Micky. Moin.
Lieber Arndt, du wohnst in Bremen. Das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Wahl und es ist auch deutlich sicherer. Ich möchte kurz an dieser Stelle mal auch in meine eigene Nachbarschaft fragen. Ich bin gerade in Düsseldorf. Wie sieht's in Hamburg aus? Steht unser Haus noch? Ich zitiere die Bild-Zeitung. Mega Feuer am Michel, Schockwolke verdunkelt Hamburg. Das war irgendwann gestern Nachmittag, so gegen 18 Uhr, da kamen ganz viele WhatsApp, gingen bei mir ein, von Nachbarn, von Freunden, die fragten, wie sieht's bei euch aus, weil es war direkt bei uns um die Ecke und ist ein riesiges Feuer, also ich zitiere die Bild, eine riesige pechschwarze Megawolke nebelt dem berühmten Michel und Teile der Innenstadt ein, so auch das Haus, in dem ich wohne.
Wie weit ist das weg?
Ah, nicht weit, also ich glaube 100 Meter, Max.
Oh, okay.
Also wirklich, ja. Also meine Frau schickte mir dann, also Niki, liebe Grüße, wenn du noch existierst, dann, sie schickte mir Videos, direkt gegenüber eine Feuersbrunst und dann zog sie so die Kamera auf und dann siehst du gegenüber so andere Nachbarn auf dem Balkon, die so völlig ungerührt waren und eine geraucht haben oder gewaped haben oder so. Also du siehst, der Mitteleuropäer ist in der Regel auch sehr entspannt, was solche Dinge angeht. Ne? Sie selber hat das Haus auch nicht verlassen.
Ein Freund von mir wohnt hier um die Ecke und bei dem ist nebenan in der Wohnung bei einem Brand ein Mann gestorben,
oh,
der besoffen sich ins Bett gelegt hat und dann ist die Wohnung ausgebrannt.
Ah.
Und das ist nicht schön, dann da weiter zu wohnen, finde ich. Also das ist
ja,
so,
das, ist
das wird bei euch nicht ganz die Tragweite haben, hoffe ich.
Nein, das ist richtig. Ich fand es nur sehr witzig, weil im Grunde genommen das komplette Haus, also wurde evakuiert, beziehungsweise die Nachbarn haben sich selber aus dem Haus begeben. Nur meine Frau, die dann mit diversen Nachbarn via WhatsApp dann kommuniziert hat, die alle natürlich gesagt, du musst da raus.
Ja, die musste ja die Videos machen.
Ja, die musste die Videos machen. Die hat natürlich gesagt, nee, weißt du was, ich leg mich jetzt erstmal hin, bin ein bisschen kaputt irgendwie vom Fliegen und so. Hab mal die Fenster zugemacht. Dann sagte sie aber auch noch, irgendwie gefällt's mir. Das ist vom Geruch so ein bisschen wie Barbecue und ein bisschen so wie der Stinkgestank aus den Straßen, wo er in Buenos Aires, sie ist ja eine Kosmopolitin. Also das hat ihr gut gefallen. Sagte, sie hat nur ein leichtes Kratzen im Hals. Fand ich auch gut. Und machte sich dann kurze Sorgen, so irgendwie nach dem Motto, was sie da einatmet. Aber ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich, ich kenne deine Ernährung. Diese Dämpfe werden möglicherweise das Gesündeste sein, was du heute noch zu dir genommen hast. Also, ich gehe mal davon aus, es ist alles okay. Denken wir mal.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz fordert Ampelkoalitionäre zur Einigung auf. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Im erbittert geführten Streit um das geplante Heizungsgesetz hat Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich an alle Akteure in der Ampelkoalition appelliert, zu einer Einigung zu kommen. Er habe in dieser Frage alle sehr dringend gebeten, dass sie in den nächsten Wochen die konkreten Fragen, die alle lösbar sind, miteinander lösen. Das sagte Scholz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Journalistenfrage zu dem Thema. Mein Eindruck ist, genauso wird's gehen. Ich glaube, die erste Überraschung ist, Olaf Scholz ist dann wohl doch irgendwie auch noch beteiligt an der ganzen Angelegenheit. Hat man ja zuletzt relativ wenig mitbekommen, oder?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verfolge diese gesamte Thematik mittlerweile echt mit einer gewissen Unlust.
Weil, okay.
Es ist ein solcher Flächenbrand geworden aus Nebenkriegsschauplätzen und es kümmert sich ja eigentlich kaum noch jemand inhaltlich um dieses Gesetz. Also es geht ja nur noch darum, die Bild postet mittlerweile fast stündlich Artikel über Habeck. Es geht auch immer um möglichst knallige, du hast sicherlich natürlich
Habecks
auch
Heizhaber.
Die Energiestasi hast du sicherlich auch schon bewundernd bemerkt. Habeck will Energiestasi. Also ich habe hier gerade den Schlagzeilenüberblick. Habeck will Energiestasi ist von gestern, aber heute im Stundentakt. FDP checkt Habeck, 113 Fragen war vor 9 Stunden, vor wenigen Stunden war dann, plant den nächsten Heizhammer. Mhm. Nur eine Ministerin ist unbeliebter als Habeck. Das ist alles so, und das wirkt so kreuzzugmäßig. Und dadurch beschäftigst du dich aber gar nicht mehr mit dem Thema an sich. Also es geht gar nicht. nicht mehr um das Heizungsgesetz.
Genau.
Das ist die eine Sache, die mich daran stört. Und die andere ist, und ich glaube, da haben wir uns auch schon öfter mal drüber auseinandergesetzt, ich finde so typisch an der Diskussion über dieses Heizungsgesetz, sie trägt so die gleiche Handschrift wie all die Empörungswut-Diskussionen um Themen, wo Menschen sich in irgendeinem Thema, das ihr Privatleben betrifft, umstellen sollen. Da drehen die durch. Es ist egal, ob es das Gendern betrifft oder ob man wegen des Klimas auf irgendwas Rücksicht nehmen muss oder ob man jetzt mit seinen Heizungen möglicherweise, und das sind die gleichen Diskussionen, die die Älteren früher erlebt haben, als die Postleitzahlen fünfstellig wurden oder als das Dosenpfand eingeführt wurde. Es hat immer die gleiche Geisteshaltung dahinter.
Ja, also eines würde ich jetzt beispielsweise der FDP, aber auch der SPD, die ja auch auf die soziale Frage pocht im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz, würde ich den schon lassen. Bei der Postleitzahlenumstellung, da ging es natürlich zumindest nicht darum, dass das finanziell wirklich was kosten würde, ne? Weil die soziale Frage finde ich grundsätzlich schon richtig, dass man die mitdenkt.
Natürlich.
Und die Verunsicherung wird natürlich nicht nur dadurch geschürt, dass dieses Gesetz bislang relativ schlampig ausgestaltet ist, sondern natürlich wird die Verunsicherung auch dadurch geschürt, dass du andauernd solche Meldungen hast, eben wie Habecks Heizhammer und die Energiestasi und dazu dann halt eben auch noch zum Beispiel die CSU, die jetzt mit einer sensationell blöden Kampagne um die Ecke kommt, nämlich dass Habeck jetzt, also der guckt dann in so einer Kachel bei Leuten durchs Fenster mit so einer Lesebrille, schaut da so kritisch rein. Und dann heißt es Schluss mit der Heizungsschnüffelei. Also man merkt, die CSU ist im Wahlkampf. So ein Thermostat kannst du auf null runterdrehen, den eigenen Intellekt. Da geht noch etwas mehr, wie ich feststelle.
Aber was sagt es denn aus, wenn die FDP relativ großspurig 113 Fragen ankündigt oder rund 100 Fragen und am Ende sind es 77. Das klingt wie eine Nebensächlichkeit und wie Wortklauberei, aber es hat ja schon was von... Wir grillen den jetzt mal so richtig. Wir haben rund 100 Fragen und am Ende sind es 77.
Ja.
Da klaffen doch Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander.
Naja, vor allen Dingen deshalb, weil ja am Anfang haben sie ja sehr großspurig, also Kubicki, Schäffler und Co., also die Freien Radikalen in der FDP, also es ist jetzt auch nicht mehr eine geschlossene Koalition. Also du hast einerseits so Leute wie Vogel oder Dürr und dann hast du Kubicki und Schäffler und die wiederum kündigen an in der Bild, wir haben da noch 101 Fragen an Robert Habeck und dann wird mal nachgehakt, unter anderem Robert Pausch in der Zeit und dann stellt man fest, es sind nie Fragen beim Wirtschaftsministerium eingegangen. Mhm. Auch nicht die 113 Fragen. Und erst so auf Nachhaken von anderen Blättern, dann irgendwann schieben sie so nochmal so 77 Fragen nach und die kommen dann aber auch über die sogenannten FDP-Berichterstatter. Also das sind so Facharbeiter, die sich eh mit dem Thema beschäftigen und durchaus ja auch ein paar berechtigte Fragen haben. Also wie zum Beispiel das Einsparpotenzial von Sanierung ohne Heizungsaustausch oder Biomethan. Also Dinge, die durchaus berechtigt sind. Aber dieses großmäulig angekündigte Jay-Z-artige I got 99 questions bei der Wärmepumpe N1. Das kommt halt eben in dem Fall. Also das ist schon interessant. Und das, was du gerade sagtest, die Berichterstattung zuvorderst von der Bild, also gerade Energiestasi. Ich hatte ja der Bild-Zeitung schon angeboten, da gibt es dann noch andere Sachen, so Thermo-Taliban, Fernwärmefaschisten, genau. Gebäudeenergie-Gestapo, Pumpenpatrouille. Also da geht ja wirklich noch einiges. Und klar, also dass da die Leute langsam ein bisschen nervös werden, wenn man ein bisschen zu sehr... Und das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jemand wie Habeck lädt natürlich auch ein, weil die Fallhöhe so groß ist. Am Anfang war er so der sexy Rhetoriker. Hm. Und jetzt, klar, jetzt ist er sturmreif geschossen und Alliteration mit Habeck, also Habecks Heizhammer, kommt natürlich auch einfach in einem emotionalisierenden Blatt wie der Bild besser als alles rund um Clara Geiwitz, die ja das Bauministerium leitet und woher die letzte Idee mit dieser Energiestasi in Anführungsstrichen ja eigentlich herkam. Aber so Geiwitz, Gebäudegräuel, das funktioniert irgendwie wohl nicht so gut. Das ist schon spannend.
Ich merke aber auch immer bei mir wirklich so eine natürliche oder mittlerweile so eine mechanische Abwehrreaktion. Sobald ich merke, jemand wird erst so gehypt und dann so verdammt, das behagt mir immer beides nicht. Also den Hype habe ich nicht richtig gewollt.
Ja.
Und das jetzt finde ich aber auch albern, weil man kann Habeck als Person in seinen politischen Wirken natürlich kritisieren. Man kann ihn kritisch sehen, man kann Dinge benennen, die er hätte anders machen können. Aber jetzt so zu tun, als sei das die größte Null, die jemals in der deutschen Politik rumgelaufen ist, das haut so vorbei am Kern des Ganzen, dass ich sage, ach, da möchte ich nicht dabei sein.
Na, ich glaube, da, wo die Amplitude nach oben und nach unten besonders heftig hin ausschlägt, da ist Skepsis geboten.
Aber was glaubst du denn? Glaubst du nicht auch? Also ich frage mich das manchmal, ob das nur deswegen diese Heftigkeit hat, weil er eben diese exorbitant hohen Beliebtheitswerte mal hatte?
Ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, plus, dass halt eben dieses Projekt auch wirklich an die Grundfesten geht. Und zwar nicht nur finanziell, sondern wirklich auch, ich meine, das Energie ist alles. Nicht nur für die Privathaushalte, sondern für die Wirtschaft. Und da sind natürlich dann so mehrere Dinge dann halt einfach miteinander verbunden. Und Habeck lädt durch seine extrem hohen Popularitätswerte am Anfang auch extrem dazu ein. Und jetzt, klar, also das ist halt natürlich, der Boulevard ist ja immer, wenn er merkt, dass da irgendwo eine Emotion liegt, ist er immer auch bereit, das ein oder andere Faktum mal so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Mhm. Und das erleben wir jetzt gerade.
Und er wird ein bisschen dafür bestraft, dass er eben wirklich nicht der betonköpfige Politiker-Prototyp ist, den wir früher kennengelernt haben. Der Mega-Diplomat, an dem nichts hängen bleibt und der immer alles aussitzt. Und er hat sich auf eine gewisse Weise verletzlich gezeigt und offen und hat auf Integration gesetzt oder auf Vermittlung, auf Dialog und hat Dinge erklären wollen und das hauen sie ihm jetzt eigentlich um die Ohren, was schade ist eigentlich.
Verlierer des Tages
ist wieder einmal die AfD. Der Deutschlandfunk meldet, AfD bleibt weiterhin ohne Vizepräsidentenposten. Die AfD-Fraktion im Bundestag ist zum wiederholten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidentenposten zu erhalten. Der AfD-Politiker Naujok erhielt bei der Wahl in Berlin nur 81 Ja-Stimmen und damit 2 Stimmen weniger, als die AfD selbst Sitze hat. 563 Abgeordnete stimmten gegen den 62-jährigen, 21 Parlamentarier enthielten sich. Also seit 2017 ist die AfD ohne eigenen Platz im Parlamentspräsidium. Jetzt gibt es ja so 2 beliebte Positionen und beide wohnen mir selbst auch inne. Auf der einen Seite denke ich mir, Mann ey, sie sind leider demokratisch gewählt. Es steht ihnen zu, dieser Vizeposten. Jetzt gebt ihnen den doch einfach, damit Ruhe ist, damit auch dieses Gejammer aufhört. Immer dieses, ja, wir werden benachteiligt, damit dieses Opfertum aufhört. Auf der anderen Seite, in einer Demokratie muss ja jemand den dann auch wählen. Und wenn du als Individuum außerhalb der AfD den Typen, die Frau, nicht wählen willst, ja, dann kann dich auch niemand dazu zwingen. Und deshalb verfehlen sie regelmäßig die ausreichende Zahl der Stimmen. Und dann stehen wir jetzt wieder da seit 2017.
Also erstens bin ich immer wieder erstaunt, wenn so eine neue Meldung kommt, weil ich immer dachte, ach, die stimmen immer noch ab. Wirklich, die versuchen das wirklich noch weiterhin.
Ja, ist richtig.
Man hat das so weit nach hinten verdrängt. Deswegen glaube ich auch, würde ich dir auch widersprechen, weil ich glaube, diese Opferrolle taugt da jetzt nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das nimmt einfach keiner mehr so ernst eigentlich, die ganze Nummer. Und ich finde eigentlich auch eher, dass man dokumentieren muss, dass es keine denkbaren Umstände gibt, unter denen es okay ist, die AfD in irgendeiner Form hoffähig zu machen.
Ja.
Also man muss eigentlich diese in Anführungsstrichen Brandmauer muss man aufrechterhalten, dass man sagt, nein, gut, demokratisch gewählt ist die eine Hälfte der Medaille, die andere Seite ist aber wirklich, dass man eben dann auch die demokratischen Mittel nutzen kann, um zu sagen, den Rest verhindern wir jetzt aber. Also da verteile ich auch deine Ambivalenz, aber ich würde sagen, das ist schon okay, wenn das so läuft.
Aber jetzt kommen wir dann, wir steuern ja auf eine Frage zu, die in Zukunft natürlich auch nochmal viel größer werden wird. Stichwort Landtagswahlen, vor allem im Osten. Was machen wir denn, beziehungsweise die öffentlich-rechtlichen Fernsehtalkshows? Also irgendwann wird ja der Moment kommen, wo man AfD-Mitglieder wieder einladen wird müssen. Und dann kommt wieder die Frage, sollte man, darf man, was begünstigt man damit, was verhindert man damit, wenn man sie nicht einlädt? Das ist ja eine beliebte Frage und die wird auch wieder auf uns zukommen. Hast du darauf eine Antwort?
Kannst du dich noch an diese sehr, sehr lange her, diese Skandal-Late-Night-Show mit Gottschalk erinnern, wo er Schönhuber
hatte
und Schönhuber ihn wirklich nach Strich und Faden vorgeführt hat letztendlich.
Ja.
So eine Art Talkshow mit einem AfD-Politiker ist mir eigentlich nicht in Erinnerung. Also dass ein AfD-Mann oder eine AfD-Frau so clever waren, dass die hinterher aus der Talkshow gegangen sind und du selbst als AfD-Gegner gedacht hast, boah, eigentlich ganz viel Richtiges dabei gewesen. Also dieses Format haben sie eigentlich öffentlich noch nicht in Talkshows gezeigt, sondern sie sprechen da einfach nur eigentlich die Klientel an, die sie sowieso schon haben. Deswegen glaube ich, ist es natürlich ein demokratisches Gebot, sie auch zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass sie in der unentschlossenen Bevölkerung viel bewegen, weil auch jetzt ist es ja so, die sehr, sehr guten Umfragewerte der AfD basieren ja nicht auf wahnsinnig vielen ausgeklügelten Handlungen, wo man sagt, da und da und da haben sie einen super Punkt, sondern die basieren darauf, dass sie einfach jetzt in letzter Zeit nichts kaputt gemacht haben und davon profitieren, dass andere eben die Negativschlagzeilen auf sich ziehen. Also ich glaube nicht, dass da große Gefahr droht, aber behaglich ist es natürlich andersrum auch nicht.
Also ich glaube nur, man wird nicht umhinkommen, sie einzuladen. Dafür Nein. sind sie dann in diversen Regionen Deutschlands zu groß. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, und das habe ich bei in einer Markus-Lanz-Sendung vor ein paar Monaten, als Chrupalla da war, da habe ich das sehr positiv erlebt, weil man sich sehr sachlich mit seinen Punkten auseinandergesetzt hat, ohne Schnappatmung, ohne große Emotionen. Und das hat mir gut gefallen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist in einer solchen Sendung A, dass jemand von der AfD die rhetorische Lufthoheit hat, das ist aber auch oft nicht der Fall, aber dass man andererseits eine Konstellation herstellt, in der man Mitleid hat mit dem Vertreter, der Vertreterin der AfD, das ist dann auch kein besonders positiver Effekt.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Kılıçdaroğlu verklagt Erdogan für Fake-Video. Das berichtet NTV. Während seines Wahlkampfs zeigt der türkische Präsident Erdogan mehrfach ein Fake-Video, das seinen Herausforderer Kılıçdaroğlu kompromittierte. Später räumt er die Fälschung zwar ein, doch nun verklagt ihn sein Kontrahent auf umgerechnet 46.000 Euro. Das hat dann aber auch nur mehr symbolischen Wert. Das Ganze soll dann auch gespendet werden. Dieses Video, das bringt die Opposition mit kurdischen Kämpfern in Verbindung. Darin ist zu sehen, wie ein Kommandeur der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, scheinbar dazu aufruft, die Opposition zu unterstützen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das, was wir in vielen Bereichen der Welt erleben, das, was gemeinhin unter dem Begriff Trumpismus firmiert und ist, glaube ich, nur ein sachter Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Jahren in Sachen Wahlkampf noch alles blühen wird, oder?
Ja, ich finde, da sind wir an einem ganz gefährlichen Punkt eigentlich, weil wir natürlich ganz viel über KI reden und über Deepfakes und über Dinge, die jetzt einfach technisch möglich sind. Mhm. Und da sind wir natürlich einerseits an einem Punkt, wo man merkt, man kann vieles nicht mehr ohne weiteres glauben.
Ja.
Wir wollen ja aber auch nicht diesen ständigen Trend zu Verschwörungstheorien, dass man jetzt auch gar nichts mehr glaubt. Also man muss ja eigentlich sich das wahnsinnig gut aussuchen oder man muss sehr geschult sein mittlerweile, um zu gucken, was kann ich eigentlich glauben, was nicht. Mhm. Und da mag ich auch noch nicht dran denken, was das für Türen und Tore öffnet jetzt im Moment, weil diese ganze KI-Thematik ist ja erst in den Kinderschuhen. Das ist ja erst, sind ja erst die Beginne, die wir da wahrnehmen. Das heißt, was da alles möglich ist.
Aber sie wächst sehr schnell.
Ja,
das allerdings ist auch das Beruhigende daran.
Was da alles möglich ist, du hast sicherlich auch schon diese unfassbare Flut von Aufnahmen gehört, wo plötzlich Paul McCartney irgendwelche Songs von Status Quo singt oder sowas in der Richtung.
Das hätte wirklich nicht sein müssen.
Nein, das klingt immer noch holprig, aber es klingt so, dass du merkst, okay, wenn die jetzt aber so schon anfangen, wird das irgendwann richtig gut sein. Und das ist natürlich bei Wahlkampf Video-Fakes, die denkbar sind und die technisch möglich sind, mag man gar nicht drüber nachdenken. Also ich glaube tatsächlich, dass Medienkompetenz ein ganz hohes Gut ist, was wir sehr, sehr schärfen und schulen müssen. Bei uns allen, bei dir, bei mir, bei unseren Kindern, überall. Also ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Gut bei Nachrichten einschätzen zu können, wie man an Nachrichten rangeht. Du darfst es nicht mit allzu viel Zweifeln machen, aber du auch eben auch nicht mit allzu großer Gutgläubigkeit.
Ja, genau. Und also Medienkompetenz ist ja nicht nur das, was man als Schulfach fordert, sondern das ist natürlich auch für Erwachsene dringend geboten. Und wir merken ja gerade auch dieser Tage, in einer gewissen, nicht nur Überreiz, sondern auch Überheiztheit, dass die Leute natürlich auch sehr schnell ihrer unmittelbaren Emotion nachgeben und sich entsprechend äußern und verhalten. Also da eine kritische Überprüfung dessen, was man da gerade gelesen oder gehört hat, findet ja nicht statt. Wenn du dir dann vorstellst, du hast jetzt irgendwie im Jahr 2025, im September hast du einen Wahltermin und an einem 20. September 2025 kursiert plötzlich ein Video, wo, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal, Robert Habeck mit so ein paar Wärmepumpen-Ninjas bei irgendeinem die Gasheizung rausholt, gewaltsam. Also bis das aufgeklärt ist, da hat aber der ein oder andere schon sein Kreuz gemacht. Und das hat natürlich, je nachdem, wie sowas gesetzt ist, wird es in Zukunft, glaube ich, direkten Einfluss auf das Wahlverhalten haben. Noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist.
Deswegen ist eben umso wichtiger, dass man substanziell Inhalte vermitteln kann, dass es eben vielleicht wieder ein bisschen weggeht von diesem sehr amerikanisierten, plakativen Wahlkampf, wo es nur um Slogans und um PR geht und um Marketing, dass man sich wieder wirklich mehr auf Inhalte beschränken muss. Vielleicht ist da eine Umkehr jetzt zwingend notwendig, um nicht auf ein solches Glatteis zu geraten, was Informationschaos angeht. Das wäre wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Das hat mich traurig gemacht.
Simply the very best, einer der vielen Nachrufe in der Taz. Gewaltig, unbezwingbar, kraftvoll und zugleich charmant. Tina Turner, Pop-Titanin, spätestens seit den 80er Jahren, ist mit 83 Jahren gestorben. Ich war an dem Abend mit Oliver Polak in Hamburg auf der Bühne und irgendjemand sagte es dann aus dem Publikum, Tina Turner ist gestorben. Und das hat mich wirklich in dem Moment unmittelbar sehr traurig gemacht, wissend, dass sie ja natürlich 83 Jahre alt gewesen ist und körperlich nicht besonders gut beieinander. Und dennoch ist es so ein Moment gewesen, wo du merkst, ach guck mal, selbst die vermeintlich unsterblichen, überlebensgroßen Figuren, wie die oft gefeierte und immer wieder gern parodierte Tina Turner, also ich glaube, keine Männertanzgruppe kam in den 80ern aus, ohne dass irgendein Jürgen Tina Turner geben musste. Ja, beeindruckende Frau, gibt tolle Dokumentationen, tolle Texte über Tina Turner, also eine Frau, die es wirklich mit einer unglaublichen Kraft aus mehreren problematischen Verhältnissen rausgeschafft hat.
Als ich die Meldung gehört habe, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich schon eine seltsame Rolle gespielt hat, weil wir eigentlich alle, bis auf Leute, die schon sehr alt sind, sie nicht als junge Frau jemals wahrgenommen haben, ja, aber auch nicht stimmt. Als Greisin. Sie war immer Tina Turner. Ja. Ne? Also eigentlich war sie komplett, vor 30 Jahren sah sie genauso aus wie vor 5 Jahren.
Exakt, ja.
Und ich weiß nicht, wir sind beide sehr musikbegeistert, wie es dir geht. Ich finde eigentlich, wenn man so Bestenlisten sieht von ihren Hits, dann sind unglückseligerweise für sie die Songs, die mich am meisten berühren, die ganz alten Songs, die sie noch mit ihrem Arschloch-Ehemann Ike aufgenommen hat. Das sind Sachen, die mich mehr begeistern als ihre späteren Comeback-Sachen. Das war dann alles mehr so Wetten-Das-Musik, also was sie dann später gemacht hat. Wobei ich mich erinnere, was ich toll fand, war, sie hat ja so ein Private Dancer war so ihr großes Comeback-Album.
Ja.
Und da war die erste Single war Let's Stay Together und die Musik war von Heaven 17. Das waren die Leute von Heaven 17, die ich sehr verehre.
Ja.
Das war eine ganz komische Mischung eigentlich. Tina Turner mit Heaven 17 zusammen.
Ja.
Und was ja dann heute eigentlich erst noch bekannt geworden es sind halt die Umstände ihres Todes, die ja nochmal doppelt tragisch sind, weil sie ja von ihrem Mann eine Spenderniere bekommen hat, die sie bekommen musste, 2017. Weil sie selbst eigenmächtig Medikamente abgesetzt hat, weil sie es alles homöopathisch lösen wollte. Damit hat sie ihre Nieren kaputt gemacht. Und dann hat sie noch Darmkrebs gekriegt. Also ist alles echt nicht schön.
Wahnsinn. Ja. Ja, ihre Lebensgeschichte ist wirklich beeindruckend, weil sie schon aus einem, ich glaube, sehr kirchlich geprägten Haushalt kam und war ein ungeliebtes Kind. Also war schon ein problematisches Elternhaus, dem sie auf die eine oder andere Art und Weise über die Musik entflohen ist, wahrscheinlich auch über die Hochzeit mit Ike Turner, der dann wiederum gewalttätig gewesen ist auf die übelste Art und Weise. Und dann ist sie diesem Mann entkommen und hat dann in den 80ern ja dieses spektakuläre Comeback gehabt mit Songs, die sie gar nicht erst singen wollte. Also unter anderem What's Love Got to Do With It. Das war eine Nummer, von der sie nur wirklich gar nicht überzeugt war, weil diesem Song ja auch so ein bisschen die Power ihrer früheren Werke fehlte. Und dann wurde sie diese Tina Turner, die wir dann ja alle kennengelernt haben, wie du richtigerweise sagtest, diese für uns damals natürlich auch irgendwie doch schon alte, aber dann doch überraschend kraftvolle Frau. Also spektakuläre Karriere. Ich musste nur sehr schmunzeln, weil du kennst das ja auch, wenn eine prominente Person stirbt, dann schmücken sich natürlich viele andere Prominente gerne mit Fotos mit ihr. Thomas Gottschalk hat, glaube ich, also sein komplettes Fotoalbum geöffnet. Hier, mein Lieber, ich habe sie in Deutschland groß gemacht, die Tina. Und sehr schön auch Markus Söder, der da natürlich auch postete, schauen Sie, Tina Turner bedeutet mir auch viel, ich höre sie immer noch gerne. Und dann fiel mir ein, dann schrieb er noch Simply the Best und dann fiel mir wieder ein, wie Edmund Stoiber sich damals bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Düsseldorfer Rheinhalle zu den Klängen von Simply the Best beim Gang die Treppe hoch auf die Bühne auf die Schnauze gelegt hat. Das
stimmt,
war mein Tina Turner-Moment im Zusammenhang mit der CSU.
Ja, stimmt.
Düsseldorfer Rheinhalle, toll. Ja. Also, Simply the Best.
Ich bin übrigens auch ein großer Verehrer von David Bowie, der ja ein Duett gesungen hat mit Tina Turner zusammen, Tonight. Mhm. Eine ganz merkwürdige David Bowie-Zeit, wo er seine Bad Hair Years hatte.
Ja.
Und ein völlig zusammengestoppeltes Album namens Tonight, was bis heute als so ziemlich sein schlechtestes gilt. Und da ist dieses Duett drauf. Also da ist dann Tina Turner endgültig in mein Leben getreten, weil ich das natürlich als David Bowie-Fan trotzdem haben wollte und auch gehört habe.
Klar.
Aber ich finde Nutbush City Limits zum Beispiel ist nach wie vor so ein Übersong, wenn du den irgendwo hörst. Also den kannst du auch noch so oft gehört haben, funktioniert immer.
Ja.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Wegen neuer Sommers Blitzabschied nahezu sicher. Das berichtet t-online.de. Der Abgang von Torhüter Jan Sommer vom FC Bayern wird immer wahrscheinlicher. Der für den verletzten Kapitän Manuel Neuer in der Winterpause verpflichtete Schweizer wird laut Kicker nahezu sicher den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Also Manuel Neuer soll dann wohl wieder zurück sein. Und das heißt dann für Jan Sommer, das war's. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie du diese halbe Saison von Jan Sommer beim FC Bayern verfolgt hast. Also wenn wenn ich mich recht erinnere, dann ist Jan Sommer mit 1,83 Meter zum FC Bayern gewechselt. Er verlässt den Verein jetzt mit 1,12 Meter. Also er könnte jetzt diesen Zwerg bei Game of Thrones spielen, problemlos. Also die Berichterstattung war ja von Woche zu Woche, hätte Neuer, also der sehr große Neuer, den gehalten. Jan Sommer wurde von Woche zu Woche immer kleiner.
Ja, ich finde es merkwürdig, wie die Bayern es geschafft haben, in dieser für sie ja wirklich auch hanebüchenden Rückrunde, auch Jan Sommer so klein zu kriegen und so kaputt zu kriegen, weil er war, auch wenn er aus deiner Sicht bei der falschen Borussia gespielt hat, er war für mich über Jahre mit der beste Bundesliga-Torwart, eigentlich auf einem Level mit Manuel Neuer und hatte was völlig Unantastbares für mich. Also, dass er da so wenig funktioniert hat, hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Und es ist aber auch nur ein weiterer Mosaikstein eines halben Jahres, wo man eigentlich schon ein wenig fasziniert, aber auch ein wenig also sehr erstaunt zuguckt, wie viel bei den Bayern nicht funktioniert. Also das haben wir ja alle in unserem Leben. Das letzte Mal war das, als Sören Lerby Trainer war. Da waren sie ähnlich
isolat drauf. Oder so,
92, glaube ich. Ja. Aber tatsächlich ist das so, dass da so viele Sachen nicht funktionieren, was für ein merkwürdig hilfloses Bild Thomas Tuchel abgibt jetzt oft.
Ja, der wird noch heftiger geschrumpft als Sommer bei diesem Verein. Auch erstaunlich.
Der sich nach vielen Spielen hinstellt und sagt, ja, habe ich nicht kommen sehen. Weiß ich auch wieder nicht, warum das jetzt passiert ist. Dann hast du das vorhersehbare Vakuum in der Führungsmannschaft der Bayern, wo du vor Jahren schon gedacht hast, oh, wenn die mal alle aufhören, Rummenigge, Hoeneß, dann wird es aber schwierig bei den Bayern. Und jetzt hast du genau dieses Jahr und dann hast du so völlig unverständliche Sachen, wie dass sie Robert Lewandowski verlieren und denken, das können sie mit Choupo-Moting locker auffangen und können mit dem die Champions League gewinnen. Versteht keiner.
Ja, aber das Ding ist, Haaland war doch so teuer.
Ja, stimmt.
Und sonst war ja keiner auf dem Markt. Es gab ja sonst keinen. Nein. Weltweit. Kein Stürmer.
Also es ist schon erstaunlich. Aber weißt du, was mich sehr beschäftigt, ist, dass du in diesen Tagen, wo jetzt sich vorsichtig abzeigt, ich würde dir es wünschen, dass du jetzt mal endlich wieder eine Meisterschaft feiern kannst mit deinem Verein. Wenn wir davon ausgehen, dass es auch so passieren wird, merkst du wirklich, in was für einer schwierigen Situation du als Bayern-Fan jetzt bist, weil du das ja überhaupt nicht mehr gewohnt bist, dass du mal irgendwo nicht gewinnst.
Das stimmt.
Und du merkst, dass viele wirklich in so einer Krise sind, weil sie irgendwie merken, ja, eigentlich wäre es als Fußballfan auch normal, dass du mal Zweiter wirst. Und es wäre sogar noch nicht mal so schlimm, weil viele würde sich das mal wünschen, mal Zweiter zu werden.
Ja, viele Bayern-Fans wünschen den Dortmundern ja. Ich habe ja auch schon diverse WhatsApp gekriegt, so nach dem Motto, jetzt seid ihr mal dran, wir gönnen es euch. Wo ich dann auch manchmal schon denke, wisst ihr was, schiebt euch mal eure Gönnerhaftigkeit sonst wohin. Ich will schon auch, dass es weh tut. Und das tut denen ja vielen Fans gar nicht mehr weh, weil die denken, das ist so wie, wenn so Superreiche plötzlich dann irgendwie mal so einen Urlaub in der Uckermark machen, um sich wieder zu spüren. Weißt du, dass man so denkt, aber einmal nicht Meister werden, damit man mal wieder was fühlt beim nächsten Mal. Also wir sind so, Borussia Dortmunds Meisterschaft wäre so die Kaffeebohne inmitten einer unglaublich teuren Weinprobe. Also zu dem möchte ich eigentlich auch nicht verkommen. Ne? Man will ja auch eine Meisterschaft, die richtig wehtut. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Wir machen ja nur beide auch Fußball-Podcasts. Und es ist so schwierig, mit Bayern-Fans sich auseinanderzusetzen, weil du natürlich immer in die Gefahr gerätst, dass das als Bayern-Hassertum und Missgunst und sonst was. Und du bist ja nur neidisch. Und, aber es ist so, dass du als völlig unbelasteter Fußballfan dir ja wünschen musst, dass mal jemand anders Meister wird.
Ja.
Weil der Fußball ja sonst nicht funktioniert.
Genau.
Ich weise immer gern darauf hin, das wirst du auch noch wissen, dass wirklich, als wir beide Teenager waren, also du etwas nach mir, da wurde noch getippt, wer wird deutscher Meister.
Ja, ja.
Das machst du ja nicht mehr, weil es absurd ist.
Ja.
Ne? Das ist uns absolut abhanden gekommen und das ganze Ligensystem ist in Deutschland ja nicht mehr funktionabel. Also das ist
dass so Vereine wie Kaiserslautern oder der VfB Stuttgart mal Meister geworden sind, das ist ja derzeit nun wirklich überhaupt nicht denkbar. Das hat natürlich auch immer ein bisschen was mit der individuellen Misswirtschaft der Vereine zu tun, ja klar. Aber klar, also Diversität, also so eine gewisse Form der Biodiversität gibt es jetzt an der Spitze der Bundesliga nicht. Es sei denn, man freut sich schon darauf, dass Leipzig jetzt mittelbar ins Geschehen da oben eingreift. Ja gut, okay, dann schon.
Aber es ist tatsächlich so, in meinen ersten 4 Jahren als Fußballfan gab es 4 verschiedene deutsche Meister. Das kannst du heute keinem jungen Menschen mehr vermitteln.
Ja.
Und deswegen habe ich auch dieses große, es wird wahrscheinlich zu weit führen, das jetzt nochmal zu vertiefen, aber dieses Investorenthema so mit Faszination auch gesehen, weil sie eigentlich ja offenbar durch das Installieren eines großen Investors erzeugen wollten, dass das alles noch mehr festbetoniert wird. Weil das ist ja eine Entscheidung gewesen, die wäre ja nicht Darmstadt 98 oder Heidenheim zugute gekommen oder Bochum, sondern damit hätten sie festgetackert, dass Borussia Dortmund und Bayern München weiterhin, oder was ist weiterhin, dass sie etwas näher an die ganz großen Ligen ranrücken. Faszinierend ist auch, dass ausgerechnet die Fans dieser beiden Vereine eigentlich am lautesten Protest geübt haben.
Ja.
Und was eben auch interessant ist, dass wir über viele Jahre Jahre, als die Premier League so weit enteilt schien, darüber geredet haben, wie absurd und obszön das ist, was da an Geld fließt. Und jetzt wird so durch die Hintertür gesagt, ah, so ein bisschen obszönes Geld hätten wir aber auch gerne. Und so ein bisschen absurd wäre in Deutschland auch mal schön. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es was ist, was man bejubeln kann, dass dieser Deal jetzt nicht zustande gekommen ist, aber ich glaube, es ist erstmal nicht ganz verkehrt, weil es ist ähnlich wie in der Politik, dass auch da in meinen Augen nicht genug erklärt worden ist, um was es überhaupt geht. Also da sollte was durchgepaukt werden und eigentlich wissen viele gar nicht, mit welchen Konsequenzen und welchen Feinheiten das Ganze vonstatten gehen sollte.
Das ist absolut korrekt. Jetzt muss ich natürlich mir von dem Fußballexperten noch den Tipp abholen. Wie spielt Bayern, wie spielt Dortmund am letzten Spieltag? Was ist dein Gefühl? Denn mehr ist ja kaum drin.
Das Tolle ist ja, und auch da wieder ein kleiner Punkt der Kritik, wir haben ja dann endlich einen Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig sind. Das hätten wir uns ja letzte Woche schon gewünscht. Aber das Tolle, das Faszinierende ist ja aber, dass diese letzten Spieltage so eine Dynamik entwickeln, dass du nicht genau weißt, was passiert, wenn der eine Verein früh in Rückstand gerät oder früh in Führung. Aber ich würde gefühlt sagen, die Bayern werden wahrscheinlich in Köln gewinnen, wobei ganz sicher ist das nicht. Ich glaube aber, dass Borussia Dortmund gegen Mainz sehr, sehr, sehr sicher gewinnt. Also, dass die wirklich bei Halbzeit 2-0 führen, am Ende 4-0 gewinnen oder so und die Bayern in Köln arg zu kämpfen haben und am Ende dem BVB gratulieren müssen. Ich hatte übrigens vor, mich noch akkreditieren zu lassen, schnell für die mögliche Meisterfeier der Dortmunder. Das wird aber nicht mehr klappen so kurzfristig. Aber ich würde da total gerne rumlaufen und die dann wahrscheinlich schon sehr alkoholisierten Spieler alle fragen, ob sie ein Mentalitätsproblem haben. Das hat sich ja wie ein roter Faden durch die Saison gezogen, weil immer irgendwas nicht funktionierte. Was ist das Mentalitätsproblem beim BVB? Aber es scheint offenbar jetzt im Griff.
Ich glaube auch. Möchtest du Stevie Nicks noch irgendwas zum 75. Geburtstag zuwerfen?
Stevie Nicks.
Also was Legales nach Möglichkeit.
Man glänzt ja immer mit Halbwissen. Bei Stevie Nicks finde ich faszinierend, dass sie offenbar mal so viel gekokst hat, dass sie nur noch ein großes Nasenloch hatte und nicht mehr zwei kleine.
Toll, ne?
Und das hat sie offenbar auch hinter sich gebracht, so ähnlich wie die Dortmunder ihr Mentalitätsproblem. Insofern alles Gute. Aber Stevie Nicks verbindet man eigentlich nur mit den Fleetwood Mac Hits, wo sie die Stimme geliehen hat sozusagen.
Ja.
Ihre Solo-Karriere hat mich eigentlich ehrlich gesagt nie so berührt.
Ja, geht mir ähnlich, wobei ich glaube, wie heißt er? Age of 17 war ja dann sogar noch
Stand das Back Riff. War mein Hit von ihr auch.
Ja, genau, sehr gut, stimmt, exakt und natürlich eine fantastische Stimme, die unter anderem gerade den recht aktuellen Song Oil von den Gorillaz veredelt, den wirst du als Musikliebhaber kennen. Ich bin kein Riesenfan von Gorillaz, aber die Nummer ist toll, weil in dem Moment, wo sie die zweite Stimme singt, hebt der Song dermaßen ab. Ich bin wirklich absolut beseelt, ganz toll, lohnt sich sehr.
Im Übrigen war Rumors von Fleetwood Mac eins meiner ersten selbst gekauften Alben, wo ich heute noch, also es ist eins der Alben, die mich durch mein Leben begleiten. Und ich weiß, dass du in irgendeiner Podcast-Folge mal diese sehr bizarre Geschichte hinter diesem Album erzählt hast, die wir vielleicht in kurzen, in groben Zügen, wo quasi alle miteinander gerade frisch getrennt waren und über Kreuz miteinander mit dem anderen was angefangen haben.
Ja.
Und dieses ganze Album ist eigentlich voll von enttäuschter Liebe, von Hass und von aber auch Liebesliedern. Und das ist eine ganz merkwürdige Mischung. Das macht das Album so faszinierend.
Wir beschließen es an dieser Stelle. Besser kann man ja nicht enden. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Arndt. Und möchte an dieser Stelle natürlich verweisen auf Zeigler und Köster. Ball You Need Is Love. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Lieber Arndt, du, Philipp Köster und all die vielen Menschen, die bei dir in deinen Shows auftauchen, die bescheren mir regelmäßig sehr, sehr viele schöne Stunden innerhalb der Woche. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche uns allen einen schönen letzten Spieltag.
Ja.
Möge er so ausgehen, wie wir uns das alle denken.
Okay.
Also, Arndt, mach's gut.
Du bis auch, zum Mickey. Nächsten Danke Mal.
Ciao, ciao,
ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nia. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.